Das Lebensformat.
Dein Podcast für Orientierung und Sinnhaftigkeit. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Jorina und hallo Johanna.
Hallo.
Ja, wir haben heute die große Ehre und Freude, Johanna bei uns im Podcast zu haben. Und zwar ist Johanna eine Person, die mich schon seit langer Zeit inspiriert und die ich schon seit meinem Studium kenne, weil Johanna ganz tolle Seminare gegeben hat, in denen ich mich dann immer wieder versucht habe, reinzusneaken, um möglichst viel davon mitzunehmen. Und jetzt ist sie bei uns im Podcast. Deswegen, Johanna, stell dich doch gerne mal vor, sag, was du so machst, was dir so wichtig ist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, bei euch zu sein. Genau, ich bin Johanna Niehaus, Psychologin, systemische Beraterin und Therapeutin und arbeite total gerne und aktuell auch sehr viel mit Studierenden, also sowohl in der Lehre als auch im Coaching und in der Beratung. Und mein Arbeitsschwerpunkt liegt in der positiven Psychologie, also so die Wissenschaft rund um die Frage, was ist eigentlich ein gelingendes Leben? Und das ist ja eine sehr große Frage, aber ich finde das irgendwie wichtig, sich immer mal wieder zu stellen. Was ist für mich ein gutes Leben? Wie möchte ich das führen? Was gehört da für mich dazu? Und alles rund um, ich würde mal so sagen, Gesundheit und Wohlbefinden, das beschäftigt mich sehr persönlich und beruflich. Und da spreche ich immer gerne darüber.
Ja, sehr schön. Und das sind auch alles Themen, die heute eine Rolle spielen werden. Und was dich ja auch auszeichnet, ist so die Beschäftigung mit Freundschaft. Du gibst ja auch einen VHS-Kurs über das Thema. Und da würden wir heute auch einen besonderen Fokus setzen wollen, da auf das Thema nochmal genauer einzugehen.
Sehr gerne.
Schön. Dann starten wir mit ein paar schnellen Fragen, damit wir dich ganz schnell ein bisschen besser kennenlernen. Und die erste Frage ist, Land oder Stadt?
Stadt.
Zu Hause oder im Café?
Zu Hause.
Beratung oder Therapie?
Beratung.
Optimistin, Realistin oder Pessimistin?
Oh, Realistin.
Trotz der positiven Psychologie.
Ja. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen.
Kindheitsfreundin oder neue Bekanntschaft?
Oh, ach, im besten Falle beides. Aber auch gerne neue Bekanntschaften.
Liebe Worte oder eine Umarmung?
Oh, auch beides. Aber auch gerne eine Umarmung.
Tiefe Gespräche oder gemeinsame Erlebnisse? Lass mich raten, auch beides.
Du machst es mir hier sehr schwer, aber genau, um nicht hier wieder zu mogeln, tiefe Gespräche.
Validieren oder hinterfragen?
Ich validiere ziemlich viel.
Lieber viele oder weniger Freunde?
Wenige Freunde.
Und das waren auch schon die schnellen Fragen. Und gerade, ne, wenn es ums Thema Freundschaft geht, dann kann man sich ja auch soziale Beziehungen im Allgemeinen erstmal anschauen, um dann eben drauf zu kommen, was in der Freundschaft vielleicht besonders wichtig ist. Und deswegen würde mich jetzt zuerst mal interessieren, was für dich denn das Wichtigste ist, wenn es allgemein um soziale Beziehungen geht.
Ich musste da jetzt gerade gleich an ein Zitat denken von einem Forscher aus der positiven Psychologie, Christopher Peterson, der gesagt hat, wenn wir alle Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, alle Forschung zusammenfassen würden, könnten wir positive Psychologie auf einen Satz reduzieren, nämlich Other people matter, also andere Menschen sind wichtig, so als Kernstück. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste, sich erstmal bewusst zu machen, welchen großen Einfluss meine sozialen Beziehungen auf mich und mein Leben haben. Und dass es vielleicht auch so eine Lebensaufgabe ist, mir ein soziales Netz und ein Sozialleben aufzubauen, das für mich gut ist und dass ich da vielleicht mein Leben lang dran gestalten darf.
Ja, und was würdest du sagen, wenn das so der eine Satz ist, der die positive Psychologie auch vielleicht zusammenfassen kann oder besonders unterstützen kann, dass andere Leute so wichtig sind? Wie funktioniert das denn? Also wie tragen soziale Beziehungen zu einem erfüllten Leben bei?
Ich würde sagen, sie geben uns sowohl in den schweren Zeiten als auch in den guten Zeiten genau das, was wir gerade brauchen. Also manchmal gibt uns das Leben ja Dinge, die wir wirklich gar nicht irgendwie haben können oder gebrauchen können, und es ist total hilfreich, dann Menschen an der Seite zu haben, die uns unterstützen. Und gleichzeitig kann das Leben ja auch super schön sein, und es wird noch schöner, wenn ich jemanden habe, mit dem ich es teilen kann, der sich mit mir freut. Und ich würde sagen, dadurch, durch dieses Lindern der Schwierigkeiten und das Verstärken des Positiven haben irgendwie soziale Beziehungen eine große Kraft und können uns halt je nach Situation entweder mehr Leichtigkeit oder mehr Tiefe und Bedeutung geben.
Was würdest du denn sagen, jetzt so im Vergleich zu anderen Lebensaspekten, wie wichtig ist da jetzt, oder auch im Vergleich zu anderen Beziehungen, wie wichtig sind jetzt erstmal Beziehungen im Vergleich zu anderen Lebensaspekten und Freundschaften innerhalb der Beziehungen?
Also soziale Beziehungen allgemein sind, glaube ich, oder das glaube ich nicht, das sagt auch die Forschung, der wichtigste Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden. Also wir haben da eine ganz tolle Längsschnittstudie von Harvard, die jetzt fast seit 90 Jahren läuft, die wirklich sehr gut evaluiert und methodisch gut gemacht ist. Und die Frage war, was macht ein langes, glückliches Leben aus? Und die haben die Versuchspersonen jedes Jahr mit zig Fragebögen und Untersuchungen und Befragungen des Umfelds einen riesigen großen Datenschatz gesammelt, und die Antwort war ganz eindeutig: Es ist die Wärme der sozialen Beziehungen. Es geht nicht darum, wie viele soziale Beziehungen ich habe. Es geht auch gar nicht zwingend darum, ob ich eine Partnerschaft habe oder nicht, sondern es geht darum, ich habe eine Person, der ich sehr vertrauen kann, die ich nachts anrufen könnte, wann irgendein Notfall oder ich mir Sorgen machen sollte. Und das ist sozusagen der Schlüsselfaktor für ein langes, gesundes Leben. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, wenn wir Leute fragen würden, ja, was ist denn hier das Wichtigste für ein langes, gesundes Leben? Ist es irgendwie A, Bewegung, B, Ernährung oder C, nicht rauchen und D, vielleicht gute soziale Kontakte, dann würden die wenigsten die soziale Kontakte wählen. Und deswegen ist mir persönlich eh schon mal ein Anliegen, vielleicht dieses Thema präsenter zu machen. Und dann ist es noch so, auch in meiner persönlichen Wahrnehmung jetzt, dass Freundschaften manchmal noch so der Underdog in den sozialen Beziehungen sind, dass jetzt sowohl Partnerschaften als vielleicht auch irgendwie Teamzusammenarbeit auf der Arbeit häufig mehr Aufmerksamkeit bekommen in der Fachwelt. Und das finde ich, da fällt Freundschaften manchmal ein bisschen unter den Tisch und das wird ihnen gar nicht gerecht. Wenn wir zum Beispiel mal in die Antike schauen, da hat Aristoteles schon gesagt, Freundschaften sind das Allernotwendigste. Niemand möchte ohne Freundschaften leben, und daran dürfen wir uns vielleicht ein bisschen zurückerinnern.
Ja, und ich habe den Eindruck, dass so dieses Thema Freundschaft in den letzten Jahren schon an Bedeutung auch gewonnen hat. Also ich erinnere mich, dass ich, als ich irgendwie 13 war oder so, das Thema, also ist ja irgendwie in der Pubertät auch naheliegend, als sehr wichtig wahrgenommen habe und mich irgendwie damit beschäftigt habe und dann auf YouTube-Videos dazu gesucht habe. Ich weiß gar nicht mehr wozu, aber auf jeden Fall so entweder dazu, auf wie man Freundschaften aufbaut oder was Freundschaften irgendwie besonders stärken kann. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass ich irgendwie gar nichts dazu finden konnte. Und als ich ein paar Jahre später mich nochmal damit beschäftigt habe, einfach weil soziale Beziehungen mich auch weiterhin interessieren, war auf einmal viel mehr da. Und das habe ich total positiv wahrgenommen, dass da zumindest so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch fürs Thema Freundschaften höher geworden ist. Würdest du den Eindruck so teilen?
Ja, das würde ich auch so sehen und da bin ich auch sehr froh drum. Also es war, glaube ich, auch so sogar in der psychologischen Fachliteratur, dass Freundschaften lange ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden und vielleicht jetzt auch nicht so viel Forschungsgegenstand gewesen sind. Und ich glaube, auch da ist immer noch mehr möglich gerade und könnte noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich sehe das auch so, man liest und hört, sowohl jetzt fachlich als auch irgendwie in Populärmedien, viel mehr darüber.
Jetzt hast du ja in deiner Arbeit auch besonders viel mit jungen Menschen zu tun, also mit Studierenden. Hast du den Eindruck, dass in dieser Lebensphase bestimmte Themen jetzt zum Beispiel in der Beratung auch nochmal häufiger aufkommen, als jetzt vielleicht in anderen Lebenszeiten? Oder sind das eher andere Themen, die in der Studierendenberatung auftauchen und da spielen Freundschaften gar nicht so eine große Rolle?
Auch wiederum so ein bisschen beides. Ich arbeite gerade auch viel im Coaching rund um Themen wie Motivation oder eben dann das Gegenstück Prokrastination, auch ein bisschen rund um Prüfungsängstlichkeit. Also nicht nur zwingend Themen rund um soziale Beziehungen, aber meine Erfahrung ist auch, dass sie immer mit reinspielen, ja, weil gerade in dieser Lebensphase natürlich durch Umzüge, neue Lebensabschnitte man ja auch so ganz viel gefordert ist. Ja, also möglicherweise habe ich ein soziales Netz zu Hause, was ich gerne aufrechterhalten möchte, aber in der neuen Stadt noch nicht. Vielleicht fällt es mir auch schwer, mit fremden Menschen erstmal in Kontakt zu kommen. Und da so eine Balance reinzubekommen, erlebe ich schon in der Beratung als wichtige Themen. Und gleichzeitig, das öffnet jetzt die Frage mal ein bisschen weiter, glaube ich, ist es dann auf der anderen Seite auch gar nicht wieder so speziell für nur diese Lebensphase. Also ich bin jetzt Anfang 30 und auch dort sind Freundschaften irgendwie ein großes Thema im Sinne von, dann bekommt jemand Kinder oder nicht. Es gibt mehr oder weniger Zeit für Freundschaften, also auch da verändert sich wieder was. Und du hattest es vorhin schon angesprochen, ich mache zum Beispiel auch Kurse an der Volkshochschule darüber und war da anfangs ganz erstaunt, dass dann auch tatsächlich RentnerInnen gesagt haben, ja, aber jetzt haben meine FreundInnen Enkelkinder und haben weniger Zeit für Freundschaften. Also es wiederholt sich schon, glaube ich, so ein bisschen und begleitet uns durch das Leben, das Thema.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es uns durchs Leben begleitet. Ich frage mich aber, ob es so kritische Phasen für Freundschaften im Leben gibt. Also du hast gerade angesprochen, bei deinen Studierenden kommt es häufig vor, dass man umgezogen ist an einem neuen Ort und dann natürlich auf der Suche nach Freundschaft. Und ich habe das jetzt gerade auch von einer Freundin von mir lustigerweise gehört, die jetzt wieder für ihren Job umgezogen ist und so als Young Professional in Anführungsstrichen genau vor den gleichen Herausforderungen steht, wie eben Studierende, die ganz neu in einer Stadt sind. Tritt sowas noch häufiger in der Lebensphase im Leben auf und wie verändert sich vielleicht auch sozusagen die Relevanz von Freundschaft über das Leben hinweg?
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen korreliert mit Lebensveränderungen oder Umbrüchen und Veränderungen, die ich im Leben so spüre. Wenn wir es uns mal anschauen, so in der Kindheit, Freundschaft, ne, durch Schulkontakte zum Beispiel oder in der Nachbarschaft, ja, die kommen ja häufig sehr mühelos. Ja, die sind halt dann einfach da und dann befreundet man sich und genau, dann zieht man entweder weg oder es beginnt auch ein neuer Lebensabschnitt durch Ausbildung und zwar habe ich dann auch wieder die große Chance, ja noch mehr Leute zu treffen, die mir sehr gleichgesinnt sind und die sich vielleicht fürs Gleiche interessieren wie ich. Aber da ist ein Umbruch da und da merke ich vielleicht auch zum ersten Mal, dass ich nicht alle Freundschaften ein Leben lang führen kann oder dass nicht alle halten vielleicht. Und Umbrüche, wie du sie jetzt angesprochen hast, genau, man hat dann auf einmal vielleicht einen Vollzeitjob oder ist auch wieder in der neuen Stadt und sammelt so von Station zu Station in seinem Leben neue Menschen oder man gründet eine eigene Kernfamilie und hat dann vielleicht, da verschiebt sich so ein bisschen dann vielleicht die Aufmerksamkeit oder auch einfach die Zeit, die man zur Verfügung hat. Also da könnte es, glaube ich, ganz unterschiedliche Faktoren geben, die mit reinspielen in diese Relevanz.
wenn man jetzt so an einen Punkt kommt im Laufe seines Lebens, wo man feststellt, oh ja, Freundschaften können auch auseinandergehen. Was wären denn so Zeichen zu erkennen, es lohnt sich noch, irgendwie mehr Arbeit und Energie in die Freundschaft reinzustecken und das nochmal wirklich zu versuchen, wieder zu beleben? Ja, oder was wäre denn so ein Zeichen, dass es wirklich vorbei ist mit der Freundschaft?
Mhm. Das ist ja natürlich jetzt eine große Frage. Man könnte vielleicht davor sozusagen als kleine Selbstreflexion schalten. Grundsätzlich jetzt, ob ich eine Freundschaft habe, wo ich merke, die funktioniert vielleicht nicht mehr so, wie ich sie mir wünschen würde, oder auch ganz allgemein. Was sind denn für mich gute Zutaten für eine Freundschaft? Ja? Eine meiner Freundinnen hat dann mal so eine schöne Metapher gemalt und so einen Burger gemalt mit verschiedenen Schichten. Und jede Schicht war praktisch so ein Aspekt, der ihr in Freundschaften ganz wichtig war. Ne? Also so zum Beispiel auch geteiltes und gegenseitiges Bemühen um die Beziehung und gleiche Werte und so ein Gefühl von Leichtigkeit danach, Humor, je nachdem, was bei einem so wichtig ist. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn ich merke, vielleicht hatte meine Freundschaft mal wann anders eine andere Qualität oder war einfach tiefer oder enger, wir waren mehr im Austausch, dass es auch an eine bestimmte Lebensphase gebunden war, dass mir in der gleichen Phase, in der man beide neue Jobs begonnen hat oder beide neu in die Stadt gezogen ist, das total gut getan hat, aber man sich dann einfach unterschiedlich entwickelt hat, was ja auch völlig okay und einfach nur unterschiedlich ist und keinerlei Bewertung. Aber ich kann auch gucken, sind denn so meine Zutaten für die Freundschaft noch erfüllt, ja? Und könnte ich von meiner Seite mehr geben oder was dazu tun, um sie ein bisschen wieder zu stärken? Aber ja, man kann natürlich auch einfach ganz ehrlich hinterfragen, bekomme ich durch die Freundschaft noch das, was ich mir eigentlich dadurch erhoffe? Also geht es mir gut? Habe ich ein gutes Gefühl, nachdem ich mich mit der Person ausgetauscht habe und mich getroffen habe? Oder fühle ich mich eher bewertet? Oder höre ich ganz lange wenig davon und habe vielleicht nicht die Frequenz an Kontakt, die ich mir wünschen würde? Und bin ich noch bereit, dafür mehr zu investieren? Und man kann immer den transparenten Weg wählen und das einfach offen anzusprechen. Auch davon kann ja eine Freundschaft profitieren und vielleicht auch nochmal tiefer werden. Und gleichzeitig glaube ich auch, ist nicht jede Freundschaft dafür gemacht, sie ein Leben lang zu führen. Das ist vielleicht auch ein Ideal.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, wie du das gerade beschrieben hast, und ich ganz kritisch nachhaken darf, klingt das für mich nach so einer sehr fast transaktionalen Sicht auf Freundschaft. Also ich überlege mir, was ist mir in der Freundschaft wichtig? Wahrscheinlich habe ich das nicht unbedingt initial gemacht, weil die Freundschaft einfach irgendwann entstanden ist, weil man in der Vorlesung nebeneinander saß oder gemeinschaftlich zum Sport geht oder was auch immer da die Gründe sind. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt und fange an zu reflektieren und sage, okay, die 5 Punkte sind mir irgendwie wichtig, da kann ich das und das reingeben, und wenn es nicht besser wird, dann cutte ich das Ganze. Und dann ist die Freundschaft sozusagen, wird sie nicht mehr gepflegt, irgendwann fadet sie vielleicht aus, oder ich suche sogar das Gespräch und teile der Person sehr direkt mit, dass das mit der Freundschaft jetzt vorbei ist. Ist da Freundschaft wirklich so transaktional, oder gibt es da doch vielleicht auch noch eher emotionalere Komponenten, die da mit reinspielen und die vielleicht auch in die Entscheidung von, ist diese Freundschaft jetzt noch da, reinzählen?
Also ich glaube, der erste Punkt ist immer erstmal emotional, oder? Also man hat ja meistens ein ganz gutes Gefühl dafür, wie es einem geht im Kontakt mit dem anderen Menschen. Aber wenn man so über längere Zeitraum vielleicht das Gefühl hat, mir fehlt irgendwas oder es war mal anders, ja, ich glaube, dann darf man ein bisschen aus der Metaebene draufschauen und es reflektieren.
Und ich glaube, auch da ist ja wieder der Punkt, was ist mir in Freundschaften grundsätzlich wichtig? Und das kann ja wieder von Person zu Person variieren. Also wenn mir so eine große Loyalität und fast schon so ein familienartiges Gefühl besonders wichtig ist in Freundschaften und auch wenn es mal über eine längere Zeit irgendwie nicht genau so ist wie früher oder nicht so das, was ich mir wünschen würde, sodass dass die Person mit diesen Werten dann vielleicht eher das Vertrauen hat, dass es dann vielleicht in 4 Jahren auch wieder sich besser anfühlt und da sind Freundschaften vielleicht auch einfach länger gedacht. Und dann gibt es wahrscheinlich wiederum Leute, denen ist das wichtiger, dass es ja, also in dem Moment sich auch weiterhin anfühlt und in dem Moment, was auch immer dann die entscheidenden Kriterien sind, irgendwie inspirierende Gespräche oder gemeinsame Hobbys, das kann ja wirklich auch von Person zu Person unterschiedlich sein, was da wichtig ist und auch wie lange man Freundschaften einfach denkt.
Absolut, ja.
Johanna, du hast am Anfang bei den kurzen Fragen gesagt, lieber wenige Freunde als viele Freunde. Und jetzt, als Jule so gesprochen hat, habe ich mich gefragt, ob es Freundschaftstypen gibt. Also Menschen vielleicht, die eher...
Jurina, du hast doch auch mal Psychologie studiert. Gibt es jemals Typen?
Naja, also wir müssen es nicht ganz empirisch machen. Du kannst auch einfach aus der Erfahrung rausberichten. Aber eben Leute, die vielleicht eher viele und nicht so enge Freundschaften haben und dann andere Leute, die eher wenige und dafür sehr enge Freundschaften haben oder auch Leute, die wenige nicht so enge Freundschaften haben, wer weiß. Und das fände ich einfach spannend.
Ich krame mal in meinem Gehirn. Also ich glaube, Typen kenne ich keine. Was man kennt, das ist so ein Modell von, ich nenne es mal Beziehungskreise. Also dass man in einem Kreis Menschen hat, die wirklich so die engsten Vertrauten sind, die ja alles über einen wissen und man weiß auch immer so grob, was im Leben der anderen losgeht, wo ein großes Vertrauen herrscht. Und bei diesen Beziehungskreisen ist wichtig, das bezieht sich jetzt gar nicht auf Freunde, wie wir es vielleicht im Alltagsverständnis in der Sprache verwenden, sondern das können auch PartnerInnen sein, ArbeitskollegInnen, Nachbarn, also einfach die Menschen in meinem sozialen Netzwerk, die um mich rum sind. Und in diesem ersten Kreis sind sehr wenige Menschen, also so statistisch gesehen 3 bis 5. Ja, weil wir einfach auch gar nicht mehr soziale Kapazität haben, mehr als 5 enge soziale Beziehungen zu führen. Also die Zufriedenheitsforschung sagt, bis zu dieser Zahl 5 kann jede weitere Person die Zufriedenheit erhöhen, aber ab dann nicht mehr, weil es dann vielleicht mehr Stress auslöst, diese Beziehung zu führen. Und in dem zweiten Kreis können dann schon irgendwie so 10 bis 15 gute Freunde sein, ja, mit denen ich aber jetzt vielleicht nicht jede Woche in Kontakt bin. Und dann gibt es natürlich noch mal weiter entfernte Kreise. Das werden dann immer mehr Personen, aber auch da sind dann eben keine ganz, ganz engen Beziehungen mehr möglich. Und zu deiner Frage, ja, natürlich ist das individuell, ob ich mich in einer großen Clique mit vielen Leuten sehr wohl fühle oder ob es mir irgendwie reicht, sehr wenige enge Freundschaften zu haben. Aber aus diesen Beziehungskreisen, finde ich, kann man so zweierlei ableiten. Also einmal, ich brauche gar nicht unbedingt diese ganz vielen Freunde, ja, sondern auch schon wenige reichen aus für meine Zufriedenheit. Und es müssen auch nicht 5 sein. Es reicht auch, wenn es eine Person ist. Und gleichzeitig, die zweite Erkenntnis so ein bisschen, die Personen können durch die Kreise wandern. Also das ist ja auch nichts Statisches, sondern zu dem, was wir so davor hatten. Wenn ich merke, okay, früher habe ich vielleicht mit dieser Person über alles gesprochen. Jetzt treffen wir uns einmal in der Woche oder einmal im Monat auch nur noch zum Kaffee. Und dafür gehen wir aber jetzt immer in den gleichen Sportkurs und machen halt irgendwas zusammen. Aber es sind vielleicht nicht mehr die allerengsten Vertrauten. Auch das ist ganz natürlich.
Ja, und das schließt ja eigentlich auch daran an, dass selbst wenn man merkt, dass sich so eine Freundschaft auseinander entwickelt, dass es ja nicht bedeuten muss, dass es jetzt gecuttet wird, sondern dass es sich ja auch einfach von Ring zu Ring sozusagen verschieben kann. Und ich glaube, das ist auch kulturell sehr unterschiedlich, wie Freundschaften gehandhabt werden. Also Jorina, du warst ja auch in Finnland eine Zeit lang. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich habe mich letztens mit einer Person unterhalten, die auch dort war und in Norwegen und meinte, dort haben sie die Freundschaften auch über wirklich einen viel längeren Zeitraum gedacht sozusagen und schon von Kindheit an eigentlich die Leute, mit denen du dort befreundet warst, bist du auch später befreundet und im Studium formen sich gar nicht so viele neue Kontakte. Ich weiß nicht, ob entweder du, Johanna, da noch Erfahrungen zu hast oder du, Johanna, vielleicht auch Background-Wissen.
Ich bin ganz neugierig, was Jorina dazu erzählen hat. Ich könnte dich selber sehr gerne interviewen, warum denn auch die Finnen immer so mit als die Glücklichsten zählen und was da vielleicht deren sozialen Beziehungen mit zu tun haben.
Ja, vielleicht kann ich von den Finninnen gar nicht so viel erzählen, aber allgemein über so das internationale Verständnis von Freundschaften, da ich in einem sehr internationalen Studiengang studiert habe. Und eine enge Freundin von mir und ich, wir scherzen immer, dass wir beide ein komplett verschiedenes Verständnis von Freundschaft haben. Damals in meinem Master war das so, dass sie gefühlt den Mann in der Cafeteria gesehen hat und ihn mir als, am nächsten Tag als ihren Freund vorgestellt hat und meinte, der nette Herr ist mein Freund, ich sehe den hier immer, das ist alles gut. Wohingegen ich dann eher nach einem Monat Master und sehr im Kontakt mit Menschen gesagt habe, es tut mir leid, ihr seid alle mega nett, aber Freunde kann ich euch wirklich noch nicht nennen, wir kennen uns ja erst seit einem Monat, was bei einigen Menschen auf geringfügige Entgeisterung gestoßen ist. Die waren dann so, Jorina, das ist aber wirklich nicht freundlich, was du hier gerade sagst. Und ich meinte, nein, nein, das heißt ja nicht, dass wir nicht das Potenzial für eine Freundschaft haben. Das heißt nur, dass es sich einfach gerade noch nicht richtig anfühlt, das Freundschaft zu nennen. Wir sind halt gute Bekannte. Da habe ich schon gemerkt, wie das irgendwie ja durcheinander geht, basierend auf ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen und dann aber auch Persönlichkeitstypen. Und trotzdem kann ich zu Finnland an sich auch nochmal hineinschieben, dass es dort auf jeden Fall ein Ort ist, wo nicht für alle Finnen soziale Beziehungen so leicht zu öffnen sind, sondern ich glaube, es ist eher, wie du sagst, wenige und dann intensive soziale Beziehungen gibt. Also, dass man die Leute wirklich gut kennt, bevor man viel Zeit mit ihnen verbringt. Aber es ist natürlich auch was, was ich einfach anekdotisch vor Ort wahrgenommen habe. Mhm. Und da wird es auch verschiedene Freundschaftstypen, so wie ich sie jetzt genannt habe, geben.
Ja, und da geht es ja auch einfach wieder um die Frage, was passt für mich? Also was ist das Sozialleben, was ich mir gestalten kann, damit es für mich passt und mir gut geht damit?
Ja, und was mich noch interessieren würde, so wenn es darum geht, eine Person vielleicht von Kreis zu verschieben oder auch zu sehen, wie viel Kapazität habe ich jetzt noch für diese Freundschaft und wie viel stecke ich vielleicht rein an Energie und wie viel steckt die andere Person rein. Da spielen ja auch nicht immer nur so der gute Wille eine Rolle, sondern auch so viele äußere Gegebenheiten. Also sowohl bei einem selbst kann es ja sein, dass man irgendwie vielleicht einfach introvertiert ist und gar nicht so die viele Energie hat und vielleicht auch ein beschäftigtes Leben hat und dem nicht so gerecht werden kann wie die anderen. Es kann aber auch sein, dass das, was man von anderen mitkriegt, dass die sich gerade wenig melden, auch an entweder einem beschäftigten Leben oder wieder anderen Themen liegen kann. Auch psychische Erkrankungen können ja eine Rolle spielen, also soziale Ängste, geringerer Antrieb durch eine Depression oder die Person meldet sich einfach die ganze Zeit nicht, weil sie es vergisst, weil sie ADHS hat und es fällt ihr einfach schwer, sich zu melden. Und das finde ich total schwierig, wenn man da so drauf schaut, wie sehr gewichtet man diese verschiedenen Aspekte, wenn es darum geht, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten.
Ja, ist natürlich auch wieder mal die Kurzantwort, das ist sehr individuell, ja. Also möglicherweise auch da dann doch wieder so ein bisschen der Weg in die Transparenz herein. Also schon nochmal sich zu überlegen, ja, was ist mir wichtig, wann fühle ich mich vielleicht gesehen und wertgeschätzt so in meinen Freundschaften. Und gleichzeitig aber auch, wann bin ich denn ein guter Freund oder eine gute Freundin? Ja, also du hast jetzt unter anderem auch psychische Erkrankungen oder äußere Umstände angesprochen, die eben nicht immer in der eigenen Hand liegen. Und dann kann es ja auch eine wichtige Unterstützung und ein schöner Freundschaftsdienst sein, für diese Personen dann dort und da zu sein. Ja, ich arbeite manchmal in der Beratung ganz gerne mit dieser Metapher vom Haus des Lebens, also dass das Leben so auf verschiedenen Säulen steht, kann man jeder benennen, wie er möchte, irgendwie Gesundheit, Studium, Arbeit, Familie, Freundschaften oder vielleicht auch soziale Beziehungen allgemein als Säule, finanzielle Sicherheit und. Und dass halt in unserem Lebenshaus immer ein bisschen Umbauarbeiten nötig sind und man immer mal an der einen oder anderen Säule werken muss und eben auch an dieser Freundschaftssäule. Und dass es Lebensphasen gibt, in denen ich vielleicht meine Freundschaft nicht so intensiv pflegen kann, wie ich möchte, und vielleicht ein bisschen auf eine Annäherung meiner Freunde angewiesen bin, also dass die mir ein Stück weit entgegenkommen. Aber wenn es Punkte gibt, wenn deine Frage in die Richtung abzielt, die für mich nicht verhandelbar sind, die ich irgendwie brauche in Freundschaften, genau, dann das vielleicht auch einfach offen zu kommunizieren.
Ja, also ich hatte jetzt auch gar nicht auf irgendwas spezifisch abgezielt, weil ich es einfach eine sehr schwierige Gratwanderung finde. Also sowohl bei sich selber die Ressourcen zu schaffen, als auch bei anderen irgendwie nachsichtig zu sein und gleichzeitig auch seine eigenen Bedürfnisse zu bemerken. So, das ist schon, weil man will ja auch nicht jetzt, wenn jemand in eine depressive Phase fällt, sagen, ja, aber mir ist es halt wichtig, dass du dich bei mir meldest, deswegen sind wir halt jetzt nicht mehr befreundet. Also das, ja. Und dann ist halt die Frage, wie lange hält das dann an und so, dass man das halt selber noch gut tragen kann. Und das ist ja, ich denke, in Familie und Partnerschaft doch mal ein gravierendes Thema, gravierender als in Freundschaften, weil man dem da vielleicht auch leichter ausweichen kann. Aber trotzdem dieses leichter ausweichen können, macht es ja auch irgendwie so schwierig, dann einen Weg zu finden, während man in der Partnerschaft vielleicht dann einfach so ist, naja, also wir bleiben jetzt halt natürlich trotzdem zusammen, ist in der Freundschaft der Weg zu gehen schon, also das ist einfach ein bisschen unverbindlicher wahrscheinlich in vielen Freundschaften, könnte ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt einfach nur ein beschäftigtes Leben habe, so wie eigentlich jeder andere auch, was sind denn da vielleicht Mittel und Wege, trotzdem noch Zeit und Aufmerksamkeit für Freundschaften zu schaffen?
Ja, also was einem immer helfen kann, sind natürlich so kleine Rituale irgendwie zu schaffen. Also dass ich gar nicht mehr notwendigerweise immer mir überlegen muss, schreibe ich jetzt oder machen wir jetzt was Neues aus, sondern irgendwie für sich und die Freundschaften zu überlegen, was ist denn gut in den Alltag zu integrieren, ja, und wenn das auch nur immer eine kleine Sprachnachricht an einem Tag in der Woche ist, ich mache mit einer Freundin Wednesday is Friends Day, wo wir immer mittwochs uns kurze Sprachnachrichten schicken und ein kleines Update über die Woche, damit wir auch, wo wir nicht in gleichen Städten leben, noch so im Alltag ein bisschen integriert sind. Gerade auch natürlich, wenn ich so Long-Distance-Freundschaften habe, über verschiedene Städte hinweg, dass ich so ein bisschen überlege, welches Medium passt denn am besten zu unserer Freundschaft. Ja? Also wodurch fällt es mir am leichtesten, Kontakt zu halten? Was ist vielleicht nicht so eine große Hürde? Und wodurch bekomme ich trotzdem noch viel mit dem anderen mit? Und so allgemein einer der Standard-Tipps in der positiven Psychologie, aber der tatsächlich ziemlich viel bewirken kann, es klingt immer so einfach, ist: Machen Sie das, was Sie gerne tun, mit anderen. Also das, was einem leicht fällt, wo man Stärken einsetzen kann, wo man Hobbys auslebt, Interessen hat, dass man sich da überlegt, ja, wen kenne ich denn, der darauf auch Lust hätte? Und oder auch eben, wenn es ganz gezielt um eine Freundschaft geht, andersrum zu überlegen, welche der Dinge könnte ich mit dieser Person machen, die uns beiden Spaß macht?
Ja, voll. Und das ist ja echt nochmal ein Unterschied, ob man wirklich die Person jeden Tag sehen kann oder ob man sich aus der Ferne was überlegen muss. Mein Freund und ich haben eine Zeit lang auch an unterschiedlichen Orten gelebt und dann immer so Filme zusammengeschaut. Also das fand ich auch irgendwie eine schöne Sache. Oder man kann ja auch Gesellschaftsspiele zum Beispiel auch mit Gruppen von Freunden auch online spielen oder klassisch online zocken, wenn man das gerne macht. Und da muss man einfach vielleicht ein bisschen kreativer werden. Aber ich finde manchmal sogar, dass auch die Freundschaften vor Ort, dadurch, dass sie so eigentlich immer verfügbar wären, dann vielleicht sogar eher in Vergessenheit geraten können, auch im Vergleich zu Fernfreundschaften. Also ich glaube, das garantiert jetzt nicht unbedingt, dass man sich dann häufiger sieht beziehungsweise voneinander hört. Und da ist so ein regelmäßiges gemeinsames Hobby natürlich so ein No-Brainer, dass man dann relativ einfach in den Kontakt kommt.
Ja, absolut. Es war ja auch, wenn wir das Freundschaften in der Lebensspanne wieder reflektieren, eher so in der Kindheit. Ja, da mussten wir das gar nicht so reflexiv angehen, wie wir das jetzt gerade machen, sondern da kam das dann von alleine bei den Hobbys auszuleben.
Ich weiß noch gar nicht, wie genau ich aus meinem Gedanken eine Frage formuliere, aber ich möchte ihn teilen und vielleicht einfach deine Resonanz dazu hören. Und zwar habe ich mich letztens mit Menschen dazu ausgetauscht, dass es manchmal so schön ist, wenn man an Orte geht und dort sind einfach Menschen und man weiß irgendwie, wenn man da ist, man versteht sich gut mit denen und man weiß, wenn man nächste Woche wiederkommt, dann sind die auch da und wenn man mal irgendwie umzieht oder Hilfe bei was braucht, dann kann man diese Menschen fragen, weil sie einem wohlgesonnen sind. Ganz oft sind diese Orte irgendwie Sportvereine. Das sind aber keine Menschen, deren Kontakt man irgendwie aktiv pflegen muss, wie bei so einer klassischen Freundschaft, wo man eben irgendwie Rituale etabliert, Treffen vereinbart, was gemeinsam unternimmt. Und trotzdem haben diese Menschen einen sehr hohen Stellenwert. Ich vermute, im Kreismodell sind sie so eher immer einem der äußeren Kreise. Und was wir dann aber reflektiert haben in dem Gespräch ist, dass heutzutage viele Menschen gar nicht mehr an Orten sind, wo so viele solcher sozialen Beziehungen stattfinden, wo man Menschen einfach als Konstante im Leben hat, die halt da sind. Also das klassische Beispiel ist, es gibt nicht mehr so viele Menschen, die in den Sportverein gehen und dafür mehr Menschen, die irgendwie mit Urban Sports oder was für einem Sportanbieter ins Fitnessstudio oder zu den Fitnesskursen gehen. Was ist dein Gedanke dazu und erlebst du das auch in deinen Beratungsgesprächen oder in deiner Arbeit mit Menschen, dass das irgendwie Thema ist, dass man nicht mehr so viele natürliche Menschen hat, die einem wohlgesonnen sind, die um einen herum sind und zu denen man soziale Kontakte hat?
Ja, ganz spannende Beobachtung. Ich würde sagen, also diese Form der sozialen Kontakte ist eigentlich einer der allerwichtigsten. Es gibt eine spannende Meta-Analyse von einer amerikanischen Psychologin, Holt Lundstad, die hat 11 Faktoren untersucht, die für die Langlebigkeit notwendig sind. Also auch zum Beispiel nicht zu rauchen, kein Übergewicht, saubere Luft. Und die hat den Faktor soziale Beziehungen, wo wir ja wissen, dass er wichtig ist für die Langlebigkeit, aufgespaltet in einmal so soziale Integration, das ist das, was du jetzt angesprochen hast, also ich bin in so einem größeren Ganzen eingefügt, ich bin Teil von einer Gruppe und es kann jetzt der Sportverein sein, das waren früher klassischerweise Gemeinden oder es können Chöre, Buchclubs, Laufgruppen und sein. Und dann eben als anderen Faktor diese nahen, engen sozialen Vertrauten. Und tatsächlich ist der Punkt mit der größeren ganzen sozialen Integration noch wichtiger für unsere Langlebigkeit. Der ist sozusagen Punkt 1 in der Langlebigkeit. Also das heißt, das ist zahlt auf unser Wohlbefinden eindeutig ein. Und ja, man könnte es so ein bisschen in dem Kreis, wir würden das dann Community Friends nennen. Das sind dann Freunde, die wir eben eher in der Gruppe treffen, wo wir jetzt gar nicht zwingend 1:1 uns auf einen Kaffee treffen würden. Sind natürlich auch dahingehend total wichtig, dass sie auch wiederum durch die Kreise wandern könnten. Und wenn ich jetzt merke, okay, ich habe vielleicht meine 2-3 engen Freundinnen, mit denen ich telefonieren kann und über alles sprechen kann, aber ich bin jetzt in der neuen Stadt und mit wem ich jetzt mal ins Kino gehe oder das neue Restaurant teste, da weiß ich eigentlich gerade niemanden, dann könnte ich natürlich, wenn ich in solchen Gruppen bin, auch, wenn es ein bisschen Mut kostet, mal fragen, ob denn davon irgendjemand auch mal auf einen Kaffee oder ins Kino mitgehen würde. Und ja, wenn das ein bisschen mehr wegbricht, vielleicht auch gerade eher, das ist eine persönliche Vermutung, in anonymeren Großstädten, dann fehlt uns eine wichtige Ressource.
Ja, ich finde es generell spannend zu sehen. Ich war heute spazieren und habe so zwei ältere Damen bei ihrer Unterhaltung belauscht. Die standen halt neben mir, es war nicht zu vermeiden. Und die haben sich darüber unterhalten, dass so die Identifikation von jungen Menschen mit ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel auch deutlich geringer ist in deren Wahrnehmung als früher. Und jetzt habe ich dazu auch keine Studienlage, aber dann habe ich so persönlich über mich und die Menschen, die ich kenne, nachgedacht. Und da nehme ich schon wahr, dass natürlich, ne, das weiß man ja, dass die Menschen auch immer mehr und mehr zwischen Jobs hin und her wechseln und nicht mehr so in dem einen Job für immer sind, anders als früher vielleicht. Und damit einhergehend ist es ja zumindest wahrscheinlich, dass man sich nicht ganz so gebunden fühlt an diesen Job. Und gleichzeitig sind natürlich auch so, ja, also so community-gebende Aspekte im Leben weniger geworden. Also wie du hast ja die Gemeinde angesprochen, also der Glaube ist ja auch deutlich so zurückgegangen. Und auch so eine klassische Dorfgemeinschaft gibt es ja auch in vielen Leben einfach nicht so, wie es das vielleicht früher mal gab. Und da ist natürlich schon die Frage, wie schafft man es trotzdem, so ein Eingebundenheitsgefühl zu haben, was ja dann sicherlich auch ein Sinnerleben einfach fördern kann. Also wenn ich mich irgendwo zugehörig fühle, dann ist es natürlich leichter, irgendwie sich auch, also sein Leben als sinnhaft zu empfinden. Mhm. Und das ist die Frage, ob das in so Einzelbekanntschaften, Einzelfreundschaften dann genauso gut geht wie in so vergangenen Strukturen, die mehr Menschen zusammen integrieren.
Ja, vielleicht werden die auch, was krass und spontaner Gedanke, halt ein Stück weit ersetzt durch die modernen Medien, weil natürlich alles rund um Social Media suggeriert ja eine riesige Gemeinschaft und große Vernetztheit. Ob man jetzt das, wie du es gerade genannt hast, dieses Sinnhafte bekommt, ist da vielleicht nochmal mit einem Fragezeichen zu versehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal vielleicht zumindest oberflächlich das Bedürfnis danach so ein bisschen deckt.
Ja, das ergibt schon Sinn, ne? Gerade wenn man in seiner eigenen besonderen Bubble ist, die man früher vielleicht gar nicht so hätte ausleben können, weil eben im näheren Umkreis niemand war, der das ausgeübt hat, hat man jetzt auch Menschen vom anderen Ende der Welt, die vielleicht, also die zwei, drei Leute auf der Welt, die dieses Interesse haben, die können sich dann zusammenfinden, die sich woher sonst nie gefunden hätten. Das ist natürlich dann ein Vorteil.
Absolut, genau. Also das wäre die perfekte Art und Weise, das zu nutzen, weil es dann natürlich sehr inklusiv ist und sehr vernetzend. Und ja, das ist ja auch so ein großes Thema rund um Social Media und stärkt es oder schwächt es eher Freundschaften. Und ich glaube, da gibt es immer auch keine eindeutige Antwort, sondern es geht darum, wie ich es nutze, ja, und wie du es jetzt gerade sozusagen angesprochen oder vorgeschlagen hast, könnte es natürlich auch soziale Beziehungen enorm stärken.
Du setzt dich ja nicht nur mit sozialen Beziehungen auseinander, sondern generell mit der positiven Psychologie und Wohlbefinden. Gibt es denn aus diesen Bereichen etwas, wo du sagen würdest, das wäre noch was, was du im Podcast loswerden willst? Ich frage einfach mal so offen, weil das ja Themen sind, von denen jeder profitieren könnte, der jetzt zuhört. Deswegen ist es natürlich eine große Frage. Man könnte sicherlich viele Punkte nennen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das könnte ich noch so außerhalb des Freundschaften-Themas den Menschen mit an die Hand geben?
Also, auch hier vielleicht, ich merke hier, ich rege immer sehr viel zur Selbstreflexion an, erstmal so ein bisschen zu überlegen, so wenn ich Wohlbefinden in verschiedene Puzzleteile unterteilen müsste oder vielleicht nehmen wir auch den populärwissenschaftlicheren Begriff Glück, was kommen denn da so für Puzzleteile bei mir raus? Ja, also wie setzt sich das zusammen? Und es sagt die Forschung eben, soziale Beziehungen sind davon so das Größte und Wichtigste, aber es gibt auch verschiedene andere Modelle in der positiven Psychologie, Psychologie, die da auch auf jeden Fall positive Emotionen sehen, also alles, was mir Freude und Spaß macht. Und dann tatsächlich aber auch so ein bisschen so einen Flow-Zustand, wo ich mich engagiere, wo ich Leistung zeigen kann, wo ich mich als sinnhaft erlebe oder zeige, dass so mein Wirken in der Welt was zählt und vor allem auch so Zielerreichung und irgendwie mal ein Projekt erfolgreich zu beenden, kann unser Wohlbefinden auch sehr boosten. Und da einfach auch so ein bisschen zu gucken, vielleicht, welche Teile sind es bei mir und welche laufen gerade so ein bisschen leer. Und das vielleicht noch als Gedanke dazu, das klingt immer so sehr banal, wenn jemand aus der positiven Psychologie sagt, positive Emotionen sind wichtig und Freude und Spaß und Ausgelassenheit. Aber das hat deutlich mehr Tiefe. Also das geht deutlich mehr darüber hinaus, als dass man einfach in dem Moment gerade Freude hat und es einem gut geht, sondern die sind ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, dass ich eben auch in schwereren Zeiten, in Krisen meine Ressourcen einsetzen kann und leichter da durchkommen kann. Bis hin zu einer meiner Lieblingsstudien, die jetzt in der Erkältungszeit gezeigt haben, dass wenn ich sehr viel positiven Affekt erlebt habe, ich ein geringeres Risiko habe, an einer Erkältung zu erkranken. Also da gibt es ganz viel Spannendes und ja, einfach sich auch damit ein bisschen zu beschäftigen, wie viele positive Emotionen erlebe ich denn so am Tag und was könnte ich da vielleicht noch ein bisschen verstärken, dass es mir noch ein Stück weit besser geht, ohne, und das ist auch noch ganz wichtig, das ist natürlich dann die Kehrseite der Medaille, in so eine toxische Positivität reinzurutschen und Negatives auszublenden, sondern ja, einfach beides wahrzunehmen, erfahrungsgemäß, da gibt es ja auch diesen Satz in der Psychologie, bad is stronger than good, fällt es uns sehr viel leichter, das Negative wahrzunehmen und da dürfen wir unsere Aufmerksamkeit so ein bisschen umleiten, auch auf das Positive.
Ist das also der Trick oder die Art und Weise, wie du die positive Psychologie mit dem Realismus in Verbindung bringen kannst?
Ja, schon gedacht, ob wir darauf nochmal zurückkommen. Ich würde so gerne sagen, ich wäre Optimistin, aber es wäre einfach gelogen. Und ich glaube, ich bin da in guter Gesellschaft. Die positive Psychologie wurde ja maßgeblich auch geprägt von Martin Seligman, einem Psychologe, der ganz viel zur erlernten Hilflosigkeit geforscht hat und dann auch zu Optimismus und in seiner Forschung herausgefunden hat, wie wichtig Optimismus eben für unsere Gesundheit und so unser Wohlbefinden ist. Aber leider auch überhaupt kein Optimist war, sondern ein Pessimist und dann auch ganz viel über erlernten Optimismus dann noch geschrieben und gesprochen hat, weil man eben Optimismus auch erlernen kann. Und ja, das ist so eine kleine Aufgabe für mich. Also ich würde überwiegend sagen, ich sehe Dinge sehr realistisch, manchmal vielleicht auch ganz leicht katastrophisierend und dann so ein bisschen zu überlegen, ist das jetzt hier gerade vielleicht mein Gehirn, was noch aus der Steinzeit funktioniert, was in Hab-8-Stellung ist und weil das Ziel der Evolution gewesen ist, dass wir überleben und nicht, dass wir besonders glücklich gewesen sind und darf ich dem vielleicht ein bisschen Optimismus entgegensetzen.
Das klingt eigentlich schon nach schönen Abschlussworten. Gibt es trotzdem noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre dir noch wichtig? Ich weiß nicht, was du vielleicht noch in deiner Tasche parat hast.
Ja, wir haben es ja heute schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das natürlich häufig viel leichter gesagt ist. Ich investiere jetzt in Freundschaften oder ich suche jetzt neue Freundschaften, als es dann häufig in der Realität ist und dass einem das auch sehr schwer fallen kann. Und da würde ich einfach gerne auch nochmal so ein bisschen die Erwartungshaltung vielleicht senken oder sagen, wir wissen aus der Forschung, dass jeder soziale Kontakt, solange er wertschätzend und freundlich ist, für unser Wohlbefinden gut ist. Das heißt auch, den Nachbarn auf der Straße zu grüßen oder mal irgendwie eine ganz kurze Mini-Interaktion mit drei Sätzen an der Kasse im Supermarkt. Ja, und dass man jetzt gar nicht mehr Freundschaften oder sozialen Beziehungen mehr so ganz groß denken muss, sondern dass man einfach auch mal klein anfangen darf und auch schon mit diesen Dingen für sich und natürlich dann auch seiner Umwelt was Gutes tun kann.
Spätestens das waren jetzt wirklich schöne Abschlussworte. Vielen Dank, Johanna, dass du da warst und uns die Freundschaft nochmal aus auch einer psychologischen Perspektive und auch mit dem Hintergrund aus der positiven Psychologie nochmal näher gebracht hast, dass wir darüber nochmal zusammen sprechen konnten. Dann waren ja auch ein paar Praxistipps dabei. Deswegen hoffe ich, dass jetzt alle, die zuhören, voller Elan in ihre Freundschaften gehen und vielleicht nochmal das ein oder andere Treffen ausmachen, was vielleicht sonst nicht entstanden wäre.
Vielen Dank.
Danke auch von mir, Johanna. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao.